Herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast mit den Kinderärztinnen Katrin und Jessica. Wir sprechen circa einmal pro Monat über die Herausforderungen des Gesundheitswesens und was das für unseren Beruf bedeutet. Heute ist Dr. Christine Otto-Morris bei uns zu Gast. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und hat eine eigene Praxis in Kiel. Wir reden mit ihr unter anderem über ihren beruflichen Werdegang. Dabei geht es um ihr Studium und die darauffolgende umfangreiche Weiterbildung zur Psychotherapeutin. Wir erfahren von Christine, wie ihr heutiger Arbeitsalltag aussieht und mit welcher Symptomatik die Patienten Kontakt zu ihr aufnehmen. Besonders beeindruckend und interessant dabei fand ich, wie aufwendig und anspruchsvoll der Weg ist, bevor man als psychologische Psychotherapeutin arbeiten kann, sowohl finanziell als auch mental und kognitiv. Des Weiteren sprechen wir über die drohenden finanziellen Einbußen durch neue Gesundheitsgesetze, die zu einer noch desaströseren Patientenversorgung führen werden. Ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast sowohl für Berufstätige im Gesundheitswesen als auch für alle interessierten Hörer einige Einblicke in den Beruf der Psychotherapeuten mit all seinen aktuellen Herausforderungen der heutigen Zeit bieten konnten. Vielleicht gelingt es uns, eine Art Lobby zu schaffen oder zu stärken, die sich gerade für diese Berufsgruppe und damit auch für die psychische Gesundheit aller einsetzt. Viel Spaß beim Podcast! Ja, herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast. Wir haben heute Christine Otto-Morris bei uns zu Gast. Sie ist Psychotherapeutin und hat auch eine eigene Praxis in Kiel. Ja, erzähl gerne mal, ich darf Tine sagen, haben wir vorab geklärt. Tine, erzähl gerne mal vielleicht kurz deinen beruflichen Werdegang, wie das überhaupt jetzt bis hin zur Praxis so ja gekommen ist.
Hallo, erstmal an alle. Genau, ich habe Psychologie studiert, noch auf Diplom damals. Inzwischen ist das ja inzwischen auch überall ein Masterstudiengang. Also ich habe in Würzburg, in Melbourne und in Kiel Psychologie studiert und habe dann nach dem Studium 12 Jahre lang in den eigentlich so in den Kinderkliniken des UKSH Kiel gearbeitet, sehr viel für die Neuropädiatrie, also für die Kinderneurologie, auch für die Kinderkardiologie. Ich habe sehr viel Entwicklungsuntersuchungen gemacht, Elternberatung, Schulberatung, Entwicklungsberatung und auch fürs Diabeteszentrum gearbeitet. Also eigentlich sehr breit gefächert gearbeitet. Ich habe in der Zeit auch promoviert zum Thema Folgen von Frühgeburtlichkeit, also von Kindern, die in den Kieler Kliniken geboren wurden. Und habe dann am Ende der Zeit in der Kinderklinik meine Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin angefangen. Psychotherapeutin für Erwachsene dann in dem Fall. Und habe dann sehr typisch, würde ich sagen, oder manche würden vielleicht sagen, auch relativ schnell neben der Arbeit und auch neben meinen beiden Kindern, die ich da auch schon hatte, meine Ausbildung zur Psychotherapeutin gemacht, eben in 5 Jahren am IFT Nord. Das ist ein Ausbildungsinstitut für Verhaltenstherapeuten hier in Kiel. Und habe das abgeschlossen, habe in der Zwischenzeit angefangen, im Ambulanzzentrum der Psychiatrie, also des ZIP in Kiel, zu arbeiten. Habe da, ich glaube, 6 Jahre gearbeitet. Und habe dann einen Kassensitz erworben und bin in eigene Kasse, habe meine eigene Praxis eröffnet, in der bin ich jetzt seit gut 6 Jahren in Praxisgemeinschaft mit 2 lieben Kollegen.
Ja, toll. Also ich weiß auch nicht immer, ob den Zuhörern das so bewusst ist oder mir manchmal auch nicht. Also diese, bis man schließlich Psychotherapeutin ist und ich sag mal damit vielleicht auch ein bisschen Geld verdient, da kommen wir später noch zu. Das dauert ja auch, ne? Und es ist ja auch, also ich sag mal, finanziell ist das schon etwas, was sehr aufwendig ist, ne? Also ich habe früher immer gehört, man kann eigentlich lieber Medizin studieren, dann auf Psychiatrie das dann machen. Ja. Also meine Cousine ist auch Psychotherapeutin und da denke ich mal, meine Güte, was die alles leisten und machen müssen, bevor sie behandeln dürfen und wie teuer das ist, das,
Das ist auch so, genau. Also wir mussten, und Viele machen ja auch immer noch diese Ausbildung auf diese Art und Weise. Man muss also für diese Ausbildung bezahlen. Man muss auch für die Prüfungen zahlen, die man da ablegt. Man arbeitet unentgeltlich für das Ausbildungsinstitut, also sieht Patienten, um dann auch damit noch wiederum eben einen finanziellen Beitrag dazu zu leisten. Also erstmal muss man einfach Geld ausgeben, dann gibt man Arbeitsleistung. Und dann ist es natürlich so, dass man in der Zeit, man muss eben auch eine Zeit lang in der Psychiatrie arbeiten. In den meisten Fällen wird das nur gering vergütet. Also es gab jetzt auch immer Bundesländer, in denen das gar nicht vergütet wurde. Hat man quasi als fertige Psychologin und Psychotherapeutin Ausbildung gar nichts verdient. Stellt euch also vor, ihr seid in der Assistenzarztzeit und arbeitet völlig unentgeltlich, oder ich habe eine gute Freundin, die hat für 1 € die Stunde gearbeitet. Also das sind so oft so die Dinge. Und ich hatte da Glück, muss man sagen. Ich bin einfach als Berufsanfängerin bezahlt worden, obwohl ich schon 12 Jahre gearbeitet hatte. Und dann arbeitet man und muss aber ja in seiner Freizeit dann diese Ausbildungsleistung erbringen. Also viele Wochenende sind sehr, sehr viele Stunden, Seminare, sehr viele Stunden extra Therapieausbildung, also Therapie, Supervision und so weiter. Und dann eben auch ein Staatsexamen ablegen, sowohl schriftlich als auch mündlich. Und das ist eben, deswegen dauert das eben einfach auch lange und ist eben auch ein großer Aufwand. Und es ist eben nicht nur ein finanzieller Aufwand, sondern auch, ja, also das ist auch ein Kraftakt für sehr viele, so
Ja.
das auch zu machen.
Ja, herzlich willkommen auch von mir, Tine. Das ist sehr spannend. Und sag mal, kannst du noch mal kurz sagen, was dich denn dazu bewegt hat, dann von der Klinik dann in die Praxis zu gehen? Was hattest du da so für Gründe?
Ja, also der persönliche Grund sozusagen war eigentlich, dass ich habe sehr, sehr gerne, muss ich sagen, für die Kinderkliniken gearbeitet. Aber ich habe schon mehr den Wunsch gehabt, mit Leuten länger zu arbeiten und mehr mit der Beziehung mit denen zu arbeiten. Ich habe gedacht, das ist eigentlich eine Stärke von mir, das tue ich gerne. Und dass ich das schön finde, wenn ich die Leute eine ganze Zeit lang begleite. Das war auf jeden Fall ein Grund auch. Ich wollte mich auch gerne auch weiter fortbilden, also weil das macht mir auch Spaß. Ich finde das interessant. Und da muss man auch sagen, mich hat damals an den Kliniken, so wie andere auch, das Hochschulrahmengesetz erwischt. Und es wurde mir nicht in Aussicht gestellt, entfristet zu werden. Also das hat ja eine lange Zeit immer viele an den Kliniken getroffen. Und wenn man eine bestimmte Zeit da war, dann drohte das ja irgendwann, dass das gar nicht mehr weitergeht. Sodass ich eigentlich gar nicht sicher war oder irgendwann mich nicht mehr darauf verlassen wollte, dass irgendwie noch in 1, 2 Jahren irgendwie jemand das doch irgendwie noch so biegt, dass das möglich ist. Irgendwie klar war, ich muss schon auch mich irgendwie umorientieren. Und dann habe ich mich eben für diese Variante entschieden. Und das hätte ich auch nur, also das war nur möglich, weil auch meine Familie mich da einfach so komplett drin unterstützt hat.
Und wie sieht so ein typischer Tag bei dir dann aus, wenn du in der Praxis bist? Ja, wahrscheinlich auch sehr anders als das, was wir jetzt als Kinderärzte machen. Du sagtest, ihr seid zu dritt. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also wir haben zu dritt eine 4,5-Zimmer-Wohnung. Jede von uns hat ein Zimmer nach vorne raus. Wir sitzen da schön in der Reihe. Es ist eine schöne Altbauwohnung. Wir sind da sehr gerne. Ja, jede von uns hat ihren einzelnen Raum. Es ist ja Praxisgemeinschaft. Das heißt, jede rechnet für sich selber ab und wir teilen also nur die Praxiskosten untereinander. Wir haben dann noch ein kleines Wartezimmer und eine gemeinschaftliche Küche und noch so ein extra Hinterzimmer, in dem wahrscheinlich jetzt auch demnächst auch Gruppentherapien von meinen Kolleginnen stattfinden. Ja, und so haben wir da unsere Räume. Es gibt keine Rezeption. Es gibt auch kein gemeinsames Telefon. Jeder hat ja ein eigenes Telefon. Man klingelt bei uns an der Tür, wird reingelassen. Es kommt eben eigentlich nur jede Stunde für jede von uns jemand. Es würde sich eben auch finanziell überhaupt nicht lohnen, irgendeine Empfangskraft dafür zu haben, weil es eben auch gar nicht zum Beispiel solche extra Aufgaben gibt, die man verteilen könnte oder dass man irgendwie jetzt eben sagt, die MFA, die macht jetzt noch mal in der Zwischenzeit irgendwie was anderes. Das gibt es bei uns nicht, sondern es gibt eigentlich nur uns. Ich sage das auch Leuten, die zuerst kommen. Ich sage, ich mache die Tür auf, ich bitte die vielleicht kurz ins Wartezimmer, ich bitte die zu mir rein, ich lese die Karten ein, die Krankenkassenkarten ein. Und mache alles das, was so an Verwaltungssachen, Datenschutz und so weiter, das mache ich alles selber. Und ich sehe eigentlich eben alle Patienten, wenn ich nicht überziehe, 50 Minuten. So arbeiten wir in so einem Rhythmus. Und vielleicht ist das auch immer noch mal wichtig dabei zu erwähnen, dass tatsächlich Kontakt unter allen, die da arbeiten, ob man jetzt vorher Medizin studiert hat oder Psychologie studiert hat, das ist ein Beruf, den kann man nicht von morgens um 7 bis abends um 7 machen. Weil man sich immer, man muss sich eben einmal eine ganze Stunde lang auf eine Person komplett konzentrieren. Da laufen ganz, ganz viele Prozesse parallel. Da gibt es keine Unterbrechung. Ich sage immer schön, ich kann nicht zwischendurch mal kurz aufstehen und irgendwie zum Briefkasten gehen oder sowas. Und dann kommt der nächste. Und dann muss ich mich komplett umstellen. Also ich muss nicht nur die ganze Geschichte parat haben, wissen, was ich machen will, sondern ich muss mich auch emotional ja auf ganz unterschiedliche Menschen einstellen. Das hat eben eigentlich für alle so Grenzen. Also deswegen, es hatte jetzt irgendwie so, sind da so, haben da so Zahlen kursiert. Man könnte ja 36 Patienten in der Woche sehen. Das ist einfach tatsächlich, das ist einfach nicht möglich. Also das ist kein, das ist auch mit solchen vielleicht auch leistungsorientierten und hochfunktionalen Psychotherapeuten eigentlich, kann das eigentlich keiner machen. Das heißt, das ist eigentlich limitiert auch am Tag, ja, was tatsächlich ist.
Mhm. Aber das kann man ja auch tatsächlich gut nachvollziehen, finde ich, weil selbst bei uns ist es ja so, wir sind nun mal die sprechende Medizin und ja, selbst ich finde so einen ganzen Tag schon super anstrengend. Mhm. Du redest ja die ganze Zeit. Du redest ja die ganze Zeit mit Eltern, mit Kindern, mit Angestellten und sicherlich ist das bei uns jetzt psychisch nicht so intensiv wie bei dir, aber trotzdem, das ist irgendwie klar, oder? Dass man das nicht so lange kann. Ja.
Und vor allem ist es halt auch analog, ne? Also man sitzt denen ja immer gegenüber. Man kann irgendwie stöhnen oder also irgendwie so, ne? Man ist ja immer präsent. Man ist, muss immer
genau, man kann nicht kurz rausgehen, man kann auch nicht mal kurz jemand anders reinschicken. Das ist eben alles so nicht möglich. Das ist auf jeden Fall. Mhm.
Und wie viele Patienten, sage ich mal, betreust du dann in der Woche oder am Tag oder ist es unterschiedlich? Mhm. Gibt es da so eine Grenze, wo du sagst, mehr gehen nicht oder?
Also ich habe immer so, ich habe ungefähr 20 in der Woche und damit habe ich, würde ich sagen, habe ich eine 75%-Stelle. Mhm. Haben tatsächlich meine beiden Kolleginnen interessanterweise auch. So sieht eigentlich bei uns das aus, wenn wir das machen. Deswegen sind 36 Stunden pro Woche eben auch unrealistisch, weil da kommt man nicht auf eine 40-Stunden-Woche, sondern dann kommt man eben auf eine, ja, auf so eine 55-Stunden-Woche oder so 50 bis 55-Stunden-Woche. Deswegen, genau, kommt sowas eigentlich nicht in Frage. Und wir sind eben, also wir haben ja jetzt ja viele Zahlen zugehört, wir sind zu 78% Frauen deutschlandweit. Also es sind wirklich überwiegende Mehrheit Psychotherapeutinnen. Kann man ohne Probleme einfach mal das Innen benutzen, weil es einfach wirklich viel mehr Frauen sind. Und von denen hat eben einfach ein ganz, ganz großer Anteil einen halben Kassensitz. Mhm. So wie wir auch in der Praxis alle drei einen halben Sitz haben, aber eigentlich immer einen Ticken mehr versorgen. Quasi eigentlich 75% arbeiten.
Und habt ihr eine Warteliste? Also man hört ja immer so dieses typische, man sucht irgendwo einen Platz bei einem Psychotherapeuten und entweder ist es unmöglich oder es ist in 6 Monaten oder es ist in einem Jahr oder viele sagen, wir haben gar keine Warteliste mehr, weil das nicht abzuarbeiten ist und man dafür auch gar keine Ressourcen hat. Genau, wie ist das bei euch oder bei dir geregelt?
Also ich habe das ganz schnell gelassen mit der Warteliste und das ist tatsächlich so meine Kollegin dann auch. Denn ich finde die Warteliste eigentlich für alle nachteilig. Also man steht dann auf der Warteliste, dann wartet man einfach ab. Da hat man sich noch nicht kennengelernt. Die Psychotherapeutin weiß eigentlich noch überhaupt nicht, was mit der Person los ist. Und kommt vielleicht nach 9 Monaten oder so die Anfrage zu einem Erstgespräch zu kommen. In der Zwischenzeit passiert wahrscheinlich gar nichts. Man bemüht sich nicht um einen weiteren Platz. Man bemüht sich vielleicht auch nicht um andere Hilfen, sondern man sagt, ich habe da ja einen Platz versprochen gekriegt. Da gehe ich dann ja nachher hin. Das heißt, das ist eigentlich leere Zeit. Das finde ich das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass das dann sein kann, dass man zusammensitzt und feststellt, die Person braucht was ganz anderes als eine Psychotherapie. Oder es müssen erstmal ganz andere Sachen abgeklärt werden. Es muss vielleicht zum Beispiel was medizinisch erstmal abgeklärt werden. Oder die Person kann hier gar keine ambulante Psychotherapie machen. Die muss eigentlich auf Station, weil die überhaupt gar keine, die muss vielleicht in eine Tagesklinik, weil die gar keine Alltagsstruktur mehr hat. Oder die ist zu untergewichtig für eine ambulante Psychotherapie. Oder es ist tatsächlich auch nicht ganz alle Menschen sind für Psychotherapie geeignet. Man muss ja schon so ein bisschen auch über sich sprechen können, zum Beispiel. Oder es ist irgendwas ganz Spezielles, mit dem man sich nicht auskennt und die hätte man eigentlich gleich weitergeschickt zu einer Kollegin, die sich damit auskennt. Und das sind einfach Sachen, die stellt man dann nach einem Dreivierteljahr Warten fest, ist halt eigentlich total blöd. Also ist für alle ja blöd, ne? Also für mich ist es ein Termin, den ich eigentlich hätte jemand anders geben können und vor allem ist es für die Patienten doof.
Und wie läuft das denn? Also ruft jetzt jemand bei dir an oder hast du so Sprechzeiten, wo man sich an dich... Müsst ihr die anbieten? Also müsst ihr...
Ja.
Kannst du vielleicht mal kurz erzählen, wie das vorgegeben ist, wie ihr das, ja, was ihr da anbietet überhaupt an Telefonsprechzeiten? Ja. Ähnlich, ne? Oder so?
Genau. Also auf einem vollen Kassensitz muss man 200 Minuten Sprechzeit anbieten. Auf einem halben Kassensitz muss ich 100 Minuten Sprechzeit anbieten. Die werden wir natürlich nicht vergütet. Also die sitze ich einfach am Telefon, habe den Anrufbeantworter ausgeschaltet und gucke, ob mich jemand anruft. Ich kriege relativ viele Anrufe, weil ich so ein bisschen auch eine Spezialisierung habe, die im Moment ziemlich viel gefragt ist. Dann versuche ich natürlich auch, das zu erklären. Dann wird natürlich, das wird nach Therapieplätzen gefragt. Ich oft dann nicht habe, aber die muss ich eben anbieten und die muss ich mir auch frei halten und da kann man mich dann anrufen. Andere haben auch im Internet ihre E-Mail-Adresse, die machen das dann auch per E-Mail, ist ein bisschen unterschiedlich, aber die 100 Minuten Sprechzeit, die müssen immer angeboten werden.
Und da kriegt man gar nichts für, egal ob man telefoniert, geht, okay.
Genau.
Was ist das für eine Spezialisierung, die du anbietest?
Also ich mache alles Mögliche, gerne auch andere Sachen, aber ich beschäftige mich auch mit Autismus-Spektrum-Störungen bei Erwachsenen. Das ist ein Interesse, was ich eigentlich aus meiner Kinderklinikzeit mitgebracht habe, weil ich da Autismusdiagnostik gemacht habe und von meinem Chef damals, dem leitenden Psychologen, da das so gelernt hat. Der hatte das eben so ein bisschen mitgebracht, der war Schwede. Und da waren die damit schon eigentlich auch so weiter. Und von dem habe ich das damals so gelernt und auch dieses Interesse gewonnen. Und als ich im Erwachsenenbereich war, habe ich festgestellt, das bietet ja überhaupt gar keiner an. Im Kinder- und Jugendbereich war das so selbstverständlich. Also im Kinder- und Jugendbereich sind viele Sachen so selbstverständlich. Oder dass man es manchmal schon auch ein bisschen ganzheitlicher betrachtet. Ist ja in der Kinder- und Jugendmedizin ja auch ein bisschen so. Dass man es alles ein bisschen ganzheitlicher betrachtet als in der Erwachsenenmedizin. Und so ist das ein bisschen in der Psychotherapie, finde ich auch. Und da merkte ich, die Leute kriegen irgendwie gar keine Diagnostikplätze, die... werden damit immer abgewiesen und habe dann gesagt, ja, ich kenne mich ja eigentlich damit aus, ich könnte das ja eigentlich auch anbieten. Dann habe ich mich so ein bisschen gefuchst, wie man das mit Erwachsenen macht. Und das ist also auch was, womit ich immer einen Teil meiner Zeit auch verbringe. Ja, mit Diagnostik und Therapie, genau.
Und diese Diagnostik, also kannst du die dann irgendwie abrechnen, abbilden oder läuft das unter einer Therapiestunde?
Ja, das läuft eigentlich unter einer... Ich lasse es eigentlich unter einer Sprechstunde meistens laufen. Also es gibt so Sprechstundenziffern, die so ein bisschen ähnlich sind wie so Psychotherapieziffern und auch so Gesprächsziffern. Und darunter lasse ich das dann so laufen. Also dass dann eben kein Therapieantrag gestellt werden muss, denn das würde wiederum der Person ja das verbauen, zum Beispiel bei jemand anders eine Therapie anzufangen. Oder sie haben vielleicht auch irgendwo eine Therapie, aber die Therapeutin sagt, ich kenne mich da so wenig mit aus, aber wir wollen das gerne abgeklärt haben. Oder so etwas in der Art, ne? Und so versuchen wir das eigentlich mit solchen Sprechstundenterminen irgendwie abzuklären.
Und die Abrechnung, die du machst mit der Kasse, ist dann aber ähnlich wie bei uns, oder? Also du rechnest direkt ab und wird dir denn da auch, werden dir auch Sachen wieder gestrichen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das ist ja, glaube ich, gerade der Punkt. Wir haben ja bisher keine Budgetierung.
Ah.
Also wir haben es gibt so ein Punktzahlvolumen, das ist nur für bestimmte Leistungen. Aber es betrifft zum Beispiel nicht die Sprechstunden und die Psychotherapieleistungen. Und ich glaube, jetzt bei den Protesten, die es jetzt gegen die Gesundheitsreform gegeben hat, ist bei vielen Leuten der Eindruck entstanden, dass es uns um diese Honorarkürzung geht, die wir im März kassiert haben. Muss man mal sagen, überall wird gestreikt für mehr Geld und jede Nullrunde ist ein Drama, aber uns wird eben einmal so werden uns 4,5% gestrichen. Und das ist natürlich auch, also muss ich auch mal sagen, auch wirklich eine absolute Kränkung auch gewesen. Mhm. Aber das Problem ist, dass in diesem Gesundheitsreformpaket eben nicht eine Budgetierung vorgeschlagen wird. Und wie ich das ja eben vorhin schon gesagt habe, Wir arbeiten ganz, ganz viel auf halben Kassensitzen, arbeiten immer ein bisschen drüber hinaus, weil wir auch eigentlich einen vollen Kassensitz nicht ganz ausfüllen können. Es ist unheimlich viel Bedarf da. Also ich könnte mich ja vervielfachen, wenn ich nach den Anfragen gehe, die ich habe. Ich könnte immer mehr arbeiten. Und jetzt ist vorgeschlagen worden, da wird ein Deckel drauf gemacht. Und ja, Entschuldigung. Genau, also es soll also ein Deckel drauf gemacht werden. Und das würde einfach ganz praktisch bedeuten, dass ganz, ganz viele Therapieplätze wegfallen. Denn ich mache jetzt vielleicht 20 Patienten in der Woche. Ich habe durchaus Freundinnen, Kollegen, die machen 25 in der Woche. Wenn das jetzt zum Beispiel die Budgetierung vielleicht dahingehend wäre, dass man sagt, vielleicht kann man 18 Patienten in der Woche sehen, dann würden zum Beispiel in so einer Praxis 7 Therapieplätze wegfallen. Und die werden nirgendwo anders ersetzt, denn es ist ja nur abrechenbar mit Kassensitz.
Mhm.
Es gibt ja nicht mehr Kassensitze.
Mhm.
Das ist also für die psychotherapeutische Versorgung wirklich, wäre das wirklich eigentlich, das wäre wirklich ein ganz, ganz harter Schlag und das würde einfach das Angebot einfach ganz, also absolut schrumpfen lassen. Es sollen auch Zuschläge gekürzt werden, also wir sollen insgesamt auch weniger Geld bekommen. Und es ist eben auch so, dass es sich dann eigentlich, man sich dann fragt, lohnt sich das überhaupt? Ich bin selbstständig, ich muss so viel zahlen dafür, ich halte da den Betrieb aufrecht, ich bin gegenüber der kassenärztlichen Vereinigung, habe ich mich verpflichtet zur Versorgung, ich sehe auch Patienten über die Terminservicestelle, ich muss da immer Sachen vorhalten, Technik vorhalten, lohnt sich das eigentlich dafür, dass das dann so gedeckelt ist, dass ich eigentlich gar nicht so viel auch verdienen kann, denn wir sind die am schlechtverdienste. Nein, die Kinder- und jugendlichen Psychotherapeuten, die verdienen noch schlechter als wir. Aber nach uns kommt sonst kommt keiner mehr nach uns.
Und wann entscheidet sich das mit dieser Budgetierung? Wisst ihr das? Also
ja, das ist jetzt nochmal auf Mitte Juli aufgeschoben. Also es sollte eigentlich jetzt beschlossen werden. Dann hat es ja viele Proteste gegeben, auch Anhörungen im Gesundheitsausschuss und so weiter. Auch eine Stellungnahme der Gesundheitsminister der Länder, die sich eben dagegen ausgesprochen haben. Aber das werden wir sehen.
Ja, aber das ist halt die Krux an der ganzen Sache, ne? Muss man sagen. Bei uns ist es ja ähnlich, dass wir ja auch gucken müssen. Also so wie du sagst, du bist selbstständig, die Mieten steigen. Gut, das ist bei uns jetzt im Moment gerade nicht der Fall, aber alle Nebenkosten steigen. Wir haben ja nun auch Angestellte und du kriegst aber pro Patient immer das gleiche Geld und im Prinzip muss man sich, also wir haben dann ja noch den Hebel, dass wir sagen können, gut, dann sind wir halt irgendwie schneller und versuchen pro Stunde mehr Patienten durchzuschleusen, was ja aber zur Zufriedenheit aller auch nicht beiträgt.
Nein.
Aber so wie du das beschreibst, kannst du ja nicht sagen, gut, da mache ich jetzt in einer Stunde 3 Patienten anstatt einmal 50 Minuten. Aber was ich nochmal fragen wollte, wie ist es denn bei euch, kannst du denn neben deinem Kassensitz nicht auch privat abrechnen?
Genau. Das ist nämlich so ein bisschen der Punkt, weil zumindest zum Beispiel in Kiel ist es eben so, dass es viele Privatpraxen gibt. Es bis vor ein paar Jahren auch tatsächlich privat nicht so gut bezahlt war wie gesetzlich. Das hat sich inzwischen geändert. Da gibt es jetzt eine große Differenz. Also man verdient deutlich besser privat, aber es haben sich eben sehr viele Privatpraxen etabliert, was auch ja auch gut ist an sich. Weil letzten Endes, also wir haben so viele Nachfragen und es ist tatsächlich so, dass die meisten mit Kassensitz eigentlich immer gesagt haben, wir haben so viele Nachfragen, wir haben Versorgungsauftrag, wir geben jetzt den Leuten Platz so gut wir können. Und das heißt, dass wir im Prinzip ja vielleicht auch da nicht wirtschaftlich genug gedacht haben, aber eher an die Versorgung gedacht haben. Und wie gesagt, wir arbeiten im sozialen Beruf, wir sind alles Frauen, jeder, der kommt, der seine Geschichte erzählt. Also wir sagen immer alle, dann kann man sie auch irgendwie nicht mehr wegschicken. Also die Leute kommen ja nicht Spaß. Und das ist eben jetzt der Umschwung, der jetzt, denke ich, kommen wird und kommen muss, ist, dass wir einfach wirklich deutlich mehr Privatpatienten auch in die Kassenpraxen nehmen.
Ja.
Oder Selbstzahler nehmen. Wir werden einfach einen Mix machen müssen, so wie auch alle anderen Arztpraxen das ja auch haben. Aber das wird eben die Versorgung weiter einschränken.
Und was würdest du sagen, ja, ist ein bisschen schwierig jetzt, aber welche Patienten trifft das am meisten? Also so auch vielleicht bestimmte Krankheitsbilder, ja, wo denkst du, Mensch, die werden dann auf jeden Fall unterversorgt werden? Also ich meine, es gibt ja auch immer welche, die kämpfen, aber es gibt ja auch welche, da würde man gerne, dass sie kämpfen, aber die gehen halt so schon nicht gerne irgendwo hin, ne?
Ja.
Das ist ja auch der Fall, finde ich, dass man nicht davon ausgehen kann. Viele sind natürlich froh, wenn sie einen Therapieplatz bekommen, ja. Einige ja auch so mäßig, aber die bräuchten es eigentlich am meisten. Ich glaube, das wird auch gesellschaftlich vielleicht so ein bisschen verkannt, ne, wohin das denn geht. Also wenn man weiter erschwert einfach, ne?
Ja, also ich denke, das ist eigentlich schon jetzt so. Also wenn man versucht, einen Therapieplatz zu bekommen, dann kriegt man den entweder, sag ich mal, entweder kriegt man den über Beziehungen, das ist ja überhaupt auch nicht richtig, sozusagen. So soll das ja eigentlich auch nicht sein. Dann kriegt man den, wenn man eben sehr hartnäckig ist, wenn man in der Lage ist, sich gut zu organisieren oder vielleicht auch, wenn man von jemandem Hilfe hat, das zu tun. Aber ich sag mal, wenn man keine Ärzte, keine Psychotherapeutin kennt, wenn man auch nicht viel Vertrauen darin hat, dass wenn man sich für sich selber einsetzt, dass das zu Erfolg führt, wenn man sehr depressiv ist, wenn man sehr ängstlich ist, auch wenn man autistisch ist, ist es eigentlich sehr, sehr schwer, an so einen Platz auch zu kommen. Ne? Also und wir verlangen ja immer auch aus gutem Grund, dass die Leute auch persönlich anrufen, aber ich mache zum Beispiel bei den Autisten die Ausnahme, dass ich sage, da darf mich auch ein Familien oder Angehöriger oder eine Freundin anrufen, weil die schaffen es ja oft überhaupt gar nicht zu telefonieren. Da können die auch keinen Termin ausmachen für eine Diagnostik.
Und sag mal, kannst du noch mal zum Thema überhaupt der psychischen Belastung noch mal ein bisschen was erzählen? Was würdest du denn so sagen, was bringen denn die Leute so am häufigsten mit? Oder wie würdest du sagen, hat sich das vielleicht auch verändert in den letzten Jahren, seitdem du das machst? Was spielen da so für Faktoren eine Rolle?
Also es ist natürlich schon so, dass also die häufigste Diagnose sind Depressionen. Ich glaube, das ist in allen Praxen so. Das ist das, was ganz häufig da ist. Und Ängste natürlich auch an zweiter Stelle auf jeden Fall, beziehungsweise das vermischt sich häufig. Was ich schon beobachtet habe, ist der Corona-Effekt. Ich kann nicht so gut über vor der Corona-Zeit sprechen, denn ich habe tatsächlich Anfang März 2020 meine Praxis eröffnet. Am 13. März wurde die Schule geschlossen. Das war ein interessantes Erlebnis. Und da hatten wir eben ja eine ganze Welle an jungen Menschen, die furchtbar depressiv geworden sind zu Hause, die alleine waren und wo ich auch gesehen, sehr, oder ich finde, wo man sehr gut so sehen konnte, also alle die ein gutes Zuhause haben, die irgendwie eine gute Familie haben, die gute Beziehungen haben. Die sind nach Hause gefahren zu ihren Eltern, sag ich mal, haben sich da auf die Terrasse gesetzt, haben eine gute Zeit gehabt. Gibt Familien, die sagen, oh, ey, wir hatten das eigentlich total schön und kuschelig zusammen zu Hause. Und dann gibt's die, bei denen es eben nicht schön und kuschelig ist zu Hause, die vielleicht alkoholkranke Eltern haben, die keinen Kontakt zu ihren Eltern haben, die sich mit einem Elternteil, vielleicht auch einem Stiefelternteil, überhaupt nicht verstehen, wo es viele Konflikte gibt, wo kein Platz zu Hause ist für einen, weil die Familie nicht viel Geld hat. Und denen ist es einfach eben sozusagen überproportional viel schlechter gegangen als den anderen, die sich zu Hause eingekuschelt haben. Das hat das also nochmal so konzentriert. Und als das besser wurde, sozusagen, als das mehr geöffnet wurde, dann sind alle die gekommen, die nicht wieder den Weg wieder zurückgefunden haben, die dann so viele soziale Ängste entwickelt haben, was ihr ja in den Kinder- und jugendärztlichen Praxen, glaube ich, auch total ja seht, so ein Effekt, also dieser ganze Absentismus, dieses irgendwie sich irgendwo nicht mehr hintrauen. Und das sieht man im Kinder- und Jugendbereich, aber eigentlich sieht man das auch bei jungen Erwachsenen. Oder auch so bei 20, also bei Leuten, die vielleicht auch Mitte 20 sind, denen es einfach danach einfach extrem schwer gefallen ist und die dann eben anfangen, aus dem Studium rauszufallen, aus der Ausbildung rauszufallen, aus sozialen Kontakten rauszufallen.
Ja. Und wie lange, sag ich mal, ist so eine Maximal-Therapiezeit? Also jemand meldet sich jetzt bei dir. Wie läuft das so ab insgesamt? Vielleicht für die Zuhörer interessant.
Ja, genau. Da kommt es manchmal auch ein bisschen drauf an, mit welchem Verfahren man arbeitet. Wir haben ja so Fachkunden und ich bin zum Beispiel Verhaltenstherapeutin. Die Verhaltenstherapeutinnen haben ein bisschen geringeres Stundenkontingent. Man geht davon aus, die sind schneller durch mit den Patienten und Patienten. Die anderen haben ein bisschen mehr. Ich kann das also jetzt gut jetzt eben für meine Fachkunde berichten. Und da ist es so, dass man eben so ein paar Vorstunden hat, so solche Sprechstunden, dann kann man einen Therapieantrag stellen, ganz unkompliziert, 2x12 Stunden. Das heißt, es ist dann eine Kurzzeittherapie, 24 Stunden, plus die Stunden davor. Und dann, wenn das also hartnäckiger ist, länger braucht, wie auch immer, die Diagnose kommt es an, dann müssen wir einen relativ aufwendigen Bericht schreiben, einen mehrseitigen, in dem wir das die ganze Störung darlegen. Wir erklären, was hat die Patientin für eine Vorgeschichte, was stellen wir für eine Diagnose, was haben wir, stellen wir für ein Störungsmodell auf verschiedenen Ebenen, was planen wir für die Behandlung, was ist bisher geschehen. Und dann wird das von anonym von bestellten Gutachtern von den Krankenkassen beurteilt und dann wird das genehmigt oder nicht.
Und
So,
kriegst
das
du das
kann man
vergütet? Bekommst du das bezahlt?
sehr gering. Also gering im Vergleich. Also ich sitze an sowas, ja, 3 Stunden oder so. Und jetzt muss ich gerade mal, jetzt weiß ich gar nicht, seit eine Zeit lang gab es 64 € dafür. Ich glaube, es ist jetzt ja mal erhöht worden, aber es ist so eigentlich dann unter ferner liefen. Also das ist eben, genau.
Kann man lieber
Da
kennen.
kann ich auch zumindest als Mindestlohn arbeiten. Und dann kriegt man nochmal vielleicht 36 Stunden. Das ist dann meistens, was man beantragt. Das kann man dann noch dranhängen. Und dann kann man manchmal noch 20 Stunden dranhängen. Also man ist mit so einer Kurzzeittherapie, ist man locker ein Jahr mit beschäftigt. Wenn man auf 60 Stunden geht, ist man eben entsprechend 2 bis 3 Jahre miteinander in Kontakt.
Und würdest du sagen, dass es meistens auch reicht, so eine Kurzzeittherapie ist? Natürlich ist es unterschiedlich, das ist mir total klar.
Ja.
Aber sitzt du das Gros? Oder ist es so, wenn sich das erstmal so befestigt hat, dass jemand einen Therapeuten sucht, dass man sagen kann, okay, also mit einem Jahr kriegen wir das nicht hin. Da brauchen wir wahrscheinlich auch.
Ja, ich finde, also ja, so. Ich kann, glaube ich, das gar nicht so pauschal sagen. Das muss ich vielleicht ja auch mal in meinen Zahlen mal nachgucken. Also gefühlt stellen wir schon oft Verlängerungsanträge. Man muss auch die Stunden ja nicht alle nutzen. Man kann die später auch so strecken, um dafür zu sorgen, dass die Patientin nicht wieder krank wird. Also eine Rezidivprophylaxe heißt das dann. So, ja, aber man will ja auch neue Patienten annehmen, also man will ja auch nicht alle Plätze blockieren. So. Und man fängt eben eigentlich idealerweise eben im wöchentlichen Rhythmus an, streckt dann nachher auf 2-wöchig und nachher zum Beispiel auf 4-wöchig. Hört dann auf.
Und du lernst deine Patienten erstmal kennen und gibt es das dann auch, dass du sagst, Mensch, das passt irgendwie gar nicht?
Also, ich sage dann, also einmal kann es manchmal sein, dass eine Person zum Beispiel stationär oder teilstationär besser aufgehoben ist, dass ich sage, dass da muss erstmal was anderes ran, da muss jetzt ein bisschen Crashkurs ran sozusagen mit wöchentlich hier 50 Minuten, da kommen wir nicht so weit, dass man sowas auch erstmal vorschlägt. Manchmal entsteht eben, also es gibt unterschiedliche Szenarien natürlich. Manche Leute werden geschickt, gerne auch irgendwie von Partnerin oder Partner. Dann ist die Motivation selber was zu tun vielleicht nicht so hoch, sondern man wird eben von jemandem geschickt. Es kann sein, dass man merkt, die Person kann gar nicht über sich selber reden und kann gar nicht über sich selber reflektieren. Und das ist natürlich schon schwierig. Dann kann man eigentlich nicht so gut miteinander arbeiten. Ich würde sagen, also wie gesagt, wenn ich nicht total voll bin oder in so einer Situation bin, wo mir eine Budgetierung droht, dann versuche ich viele, die dann auch eine Stunde da sind, auch zu behalten. Also wie gesagt, ne, man sieht das dann, man sieht die Situation, man weiß irgendwie, man kann denen weiterhelfen, dann versucht man das schon eigentlich häufig, ne?
Und habt ihr irgendwie so die Möglichkeit, ich meine, du bist selbstständig, aber hast du die Möglichkeit auch in so einen Austausch zu gehen oder gibt es für euch irgendwie auch sowas wie Supervisionen? Müsst ihr das selber bezahlen? Ich meine, das ist, ich denke manchmal schon, eigentlich bräuchten auch viele Ärzte so ein Angebot. Es gibt es ja irgendwie nicht. Man muss sich ja eigentlich dann selbst drum kümmern. Ihr seid ja noch mit mehr mit Themen konfrontiert, wo ihr wahrscheinlich auch einmal an eure Grenzen kommt. Ja, je mehr Erfahrung man hat, je weniger, desto weniger, aber ja trotzdem, wenn es irgendwie um
Ja.
Suizid geht oder was weiß ich, dass man eben auch wirklich ja sich selbst irgendwie stärken kann. Gibt es da ein Angebot oder muss man sich das selbst organisieren?
Das organisiert man sich selber, aber ich glaube, da ist man eigentlich dann durch die Ausbildung, also da gibt es quasi eine gute Kultur dafür, unter Psychotherapeutin. Also ich habe zum Beispiel eine Intervisionsgruppe, Da treffe ich mich mit Kollegen regelmäßig und wir tauschen uns eben aus. Ich gehe auch so vielleicht alle 1 bis 2 Monate zu einem Supervisor. Also es ist einfach ein Psychotherapeut, der schon ein bisschen älter ist als ich und ein bisschen mehr Erfahrung hat. Und dessen Meinung ich sehr schätze. Und den bezahle ich dann aber dafür. Genau. Und natürlich müssen wir ja auch uns fortbilden. Wir müssen ja auch natürlich Fortbildungspunkte sammeln für die Kammer, so wie ihr auch. Da kann man aber auch diese Intervisionen auch für nutzen. Also da nutzen wir solche Angebote. Und ich habe natürlich eben auch das Glück, dass ich mit meinen Kollegen in der Praxis bin. Da kann ich auch mal zwischendurch was fragen, ob das jetzt was Verwaltungstechnisches ist oder was Fachliches ist. Oder wenn mich was besonders irgendwie mitgenommen hat, dass ich zumindest so ein bisschen, ohne jetzt eben natürlich anonym und ohne dass meine Kolleginnen die Personen kennen, einfach mal sagen kann, das hat mich jetzt heute ganz traurig gemacht. Heute habe ich was ganz Ungewöhnliches gesehen.
Und sag mal, wie würdest du sagen, nochmal zu, also einmal zu dem großen Thema, das ja immer alle beschäftigt, weil du auch vorhin von jungen Erwachsenen gesprochen hattest, so soziale Medien, was würdest du da sagen, beeinflusst das die, ja, die psychische Gesundheit, das Wohlbefinden, was sagst du dazu?
Ja, also das denke ich auf jeden Fall. Also wir sehen ja, also auf jeden Fall ja mediensüchtige Patienten, das ist ja auch eine Diagnose, und einfach natürlich Patienten, die ganz, ganz viel zocken, Patienten, die sich völlig zurückziehen von ihrer Außenwelt, die dann auch oft finden, das reicht doch völlig. Ich habe auch Kontakte, aber es sind alles Online-Kontakte. Also ich denke, das spielt schon richtig, wirklich eine große Rolle. Genau, und gerade natürlich eben auch, das ist ja auch eine Corona-Folge, da hat es ja eben nicht noch viel, viel mehr Medienkonsum gegeben. Und von dem auch irgendwann wieder runterzukommen, ist durchaus schwierig. Ja. So.
Und reicht da dann eine ambulante Therapie oder in einigen Fällen dann auch mal nicht?
Ja. Naja, das ist wie mit jeder anderen Sucht ja letzten Endes auch. Also ich muss ja beschließen, dass ich die loswerden will. Und da geht es ja einfach auch erstmal schon los. Ich muss irgendwie ja sehen, dass das für mich nachteilig ist. Und dass irgendwie, also vielleicht, dass eine Alkoholsucht vielleicht nachteilig ist, weil man da vielleicht auch den Führerschein verliert oder dass man vielleicht aggressiv wird oder dass man irgendwie der Arzt schon sagt, da kriegst du einen Leberschaden oder irgendwie so, ne? Aber bei Mediensucht ist es ja, kann man ja auch sagen, naja, ich bin ja meine Kontakte und ist doch eigentlich alles fein so. Also da muss ja schon auch ein bisschen Motivation da sein, das auch ändern zu wollen. Also das wäre zum Beispiel ein Grund, wenn jemand kommt oder wird geschickt und das heißt, ja, und der zockt die ganze Zeit nur, dann muss ich ja auch sagen, naja, das können wir aber auch nur behandeln, wenn die Person dazu bereit ist, darauf auch, also möglicherweise auch darauf zu verzichten und dann Sinn drin sieht. Wobei es dann zum Beispiel auch so ist, dann würde ich den zum Beispiel auch eher an eine Klinik oder eine Einrichtung schicken, die auf Sucht spezialisiert ist.
Siehst du da potenziell auch eine Gefahr in dem Sinne, also dass, sind wir bei Mediensucht oder so, dass eben auch, ich sag mal, die jungen Erwachsenen eben, die jetzt Mediensüchte haben oder wie auch immer, dass die auch so ein bisschen einerseits ihr Ziel vor Augen verlieren, also viele, das erleben wir ja oder ich in den Vorsorgen, wenn man mal fragt, wisst ihr schon mal, was ihr später werden wollt oder überhaupt habt ihr eine Idee, dann sagen die meisten, nee, eigentlich so gar nicht. Und ich kann es auch nachvollziehen, weil durch KI und so weiter gibt es so viele Berufe, die wir wahrscheinlich noch nicht mal kennen. Also und so ein bisschen dieses, was mache ich denn eigentlich später so, ne? Siehst du da auch eine Gefahr, dass alle irgendwie so ein bisschen, naja, so ein bisschen lost sind und dass man das Gefühl hat, ja, also die verlieren ja ein bisschen ihr Ziel vor Augen, also oder die haben kein Ziel, das ist gar kein Vorwurf, sondern den Eindruck habe ich oft, dass die alle so ein bisschen strugglen und gar nicht genau wissen irgendwie, wie es wirklich weitergeht. Und klar gibt man dann auch seine Mediensucht vielleicht nicht auf, weil die einen irgendwie hält, ne? Also
genau, also die gibt man nicht auf und wenn man vielleicht eine Ausbildung anfängt, hat man dafür auch nur noch ganz wenig Zeit. Das ist ja mit anderen Süchten auch. Also wenn ich in die Ausbildung gehe, kann ich nicht mehr Alkohol trinken oder ich kann nicht jeden Tag bekifft in die Ausbildung gehen. Und so kann ich da auch, bleibt aber auch für weniger Zeit für meinen Medienkonsum. Das ist natürlich auch ein Punkt. Also das ist aber ja bei allen Süchten sozusagen ja auch ein Problem. Vielleicht ist das auch ein bisschen, wir müssen auch nicht immer nur ja Corona irgendwie beschuldigen, aber es ist ja einfach, es hat einfach einen Rückzug nach zu Hause und in Medien gegeben und es gibt ja weniger Außenkontakte, wo ich auch Sachen kennenlernen könnte. Mhm. Ich denke zum Beispiel, wenn ich jetzt zurückdenke, ich glaube, wir kennen das auch aus unseren vielleicht Abi-Jahrgängen oder aus der Schulzeit, gab es genug Leute, die eigentlich nicht richtig wussten, was sie machen sollten, aber die haben dann eben irgendwas dann angefangen. Also weil dann war es auch irgendwie langweilig zu Hause oder es war dann eben kein Geld da, um irgendwas Interessantes zu machen. Aber jetzt ist ja alles was Interessantes zu Hause am Rechner. Da braucht man ja auch nicht viel für.
Mhm. Das stimmt, ja. Und es kann sich dann doch irgendwie auch jeder leisten. Also.
Genau, ja.
Ich finde, es ist ja so ein bisschen so jetzt, ich meine, alle sagen irgendwie die Krankenkassen, alle haben Studien, dass die psychischen Erkrankungen zunehmen, dass deswegen ganz viel Ausfälle auf der Arbeit passieren, dass die Wirtschaftlichkeit abnimmt und so weiter. Und das ist halt so das Krasse, finde ich. Und dann kürzen sie euch komplett irgendwie die Vergütung und fangen an mit einer Budgetierung, wo man sich ja auch fragt, was ist da das Ziel, ne? Also frage ich mich ein bisschen. Es muss ja irgendeine Alternative geben oder irgendwie, oder die denken sich, okay, es wird zu viel, ich sag jetzt mal, pathologisiert. Man behandelt mittlerweile jeden, das kommt ja auch, ne? Dass man denkt, man will ja auch nicht jedem jetzt gleich eine Depression anheften oder eine Angststörung oder ein ADS oder so. Wie siehst du das? Hast du das Gefühl, dass auch einige kommen, wo du sagst, ach, wissen Sie, eigentlich ist das alles noch im Rahmen?
Ja, also manchmal gibt es das schon oder dass ich vielleicht auch sage, da reicht vielleicht auch ein paar Mal zur Beratungsstelle zum Beispiel zu gehen oder sowas. Solche Vorschläge machen wir auch, auf jeden Fall. Was ich schon denke, ist, dass es immer noch zwar stigmatisiert ist, aber nicht annähernd so, wie als wir jung waren. wo es einfach, also als ich Abitur gemacht habe, da ist niemand zum Psychotherapeuten gegangen. Da hätte ich gar nicht gewusst, wo ich hätte hingehen sollen. In Schleswig-Holstein auf dem Land wäre völlig gar nicht vorstellbar gewesen, irgendwo zur Psychotherapeutin zu gehen. Und ich glaube, dass sich das eben geändert hat, dass junge, vor allem, also ich sehe tatsächlich auch viele junge Menschen, die einfach auch sehr häufig zu Recht sagen, also es geht mir einfach total schlecht und ich glaube, da könnte mir Psychotherapie bei helfen oder ich brauche einfach Hilfe, sonst schaffe ich mein Studium nicht, sonst schaffe ich meine Ausbildung nicht, sonst schaffe ich meinen Schulabschluss nicht und die kommen viel eher. Also es ist tatsächlich eine Altersgruppe, die viel kommt und ich habe das mal irgendwie neulich mal jemandem erzählt und dann sagte die, ach ja, die, das ist alles so Lifestyle, die wollen irgendwie ihr Leben optimieren und also Selbstoptimierung ist ja auch ein wichtiges, schwieriges Thema. Aber ich muss sagen, die meisten jungen Menschen, die zu mir kommen, sind wirklich richtig krank. Denen geht es nicht richtig schlecht. Mhm. Und ich glaube, wir können wirklich guten Gewissens sagen, dass wir eben, also ich, meine Kollegin alle, dass wir dafür sorgen, dass Leute ihre Ausbildung beenden, dass die ihr Studium beenden, dass die einen Schulabschluss kriegen, dass die Krisen überwinden, gestärkt in die Zukunft gehen, dass die Erkrankungen sich nicht chronifizieren. Soweit ich weiß, haben wir auch seit den, weiß ich nicht, 70er Jahren durchaus auch eine sinkende Suizidrate. Die ist immer noch total hoch. Es gibt ja über 10.000 Suizide im Jahr in Deutschland. Oh. Also psychisch krank sein ist also bringt auch wirklich Gefahr mit sich. Und ich denke, das ist auch eben auch oft einfach auch Suizidprävention. Und das ist was dabei überhaupt nicht gesehen wird. Es wird so als Lifestyle gesehen. Und weil jetzt so die jungen Leute, die kommen jetzt alle, aber die kommen alle, denen geht's schlecht. Und in den 70er Jahren hätten die sich, wenn die vielleicht von irgendwie hätten sie sich vielleicht das Leben genommen. So. Und das wird dabei auch so ganz außer Acht gelassen dabei.
Weißt du zufällig die Suizidrate, ob das auch sich verändert hat, ob das mehr junge Erwachsene jetzt sind als früher? Ist nur, fällt mir gerade ein, weil ich kenne selbst im Umfeld wirklich sehr junge Leute, die einen Suizid begangen haben, wo ich denke, ist krass. Also vielleicht erfahre ich es auch einfach, weil ich Kinderärztin bin.
Ja.
Ich finde es schon auch erschreckend. Genau, weißt du da, ob sich das irgendwie verschoben hat?
Also was ich auf jeden Fall weiß, was es immer heißt, dass zwischen, glaube ich, 15 und 25 ist es die häufigste Todesursache. Da stirbt man am ehesten dran im Vergleich zu anderen Erkrankungen. Ich meine, dass aber immer noch die Suizidrate am höchsten ist bei Männern über 55.
Krass,
Könnte man jetzt ja sagen, Mensch, wenn die mit 20 Psychotherapie gemacht hätten, hätten sie sich ja vielleicht jetzt mit 58 nicht das Leben genommen. Kann ich natürlich nicht beweisen. Aber die kommen eben aus einer Zeit, in der das eben einfach überhaupt gar nicht möglich war. In der es gar nicht die Möglichkeit gab, in der das sozial nicht möglich war, räumlich nicht möglich war. Wenn jetzt junge Leute eben kommen und was dagegen unternehmen, dann sollten wir da einfach uns einfach total drüber freuen.
ja,
Und
total.
wir schicken jemanden ja mit einem Rückenleiden auch nicht weg. Also wenn jemand mit Schmerzen zum Arzt geht, zur Orthopädin geht, dann sagt die ja auch nicht, ach, ja, sie haben schlimme Knieschmerzen, sie haben schlimme Rückenschmerzen, gehen sie halt nach Haus. Also, können wir halt jetzt nicht versorgen. Also ich weiß, es gibt super Engpässe, aber eigentlich machen die meisten Ärztinnen und Ärzte ja auch viel möglich. Und eigentlich wird so ein bisschen uns unterstellt, ja, dann ist das eben nicht versorgt.
Naja, da muss man ja auch dazu sagen, dass wirklich das, was wir schon sagten, die haben ja auch ganz andere Themen, ne? Also bei uns war es klar, wir haben Abi gemacht, dann hat man sich was ausgesucht, was man dann machen kann, der eine mehr, der andere weniger. Aber wenn ich so meine Kinder auch ansehe, mit was die sich dann beschäftigen, also kommt ein Krieg, muss ich jetzt zur Bundeswehr? Dann ja, genau, Beruf, was mache ich denn? Einige Berufe wird es in ein paar Jahren gar nicht mehr geben aufgrund der KI. Und das sind, glaube ich, schon mehr Zukunftsängste, die die jetzt haben, wenn sie 18, 19, 20 sind, als das, was wir so früher hatten. Von daher, ja.
Ja, das denke ich auch. Und ich denke auch, es gibt durchaus eine ganze Gruppe auch von jungen Menschen, die finanziell gut ausgestattet sind, die dann auch zum Beispiel sowas nicht unbedingt müssen, so dringend. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele junge Menschen und auch sehr viele Studierende zum Beispiel auch, die eben wirklich einfach sehr viel dazu arbeiten müssen, damit das möglich ist. Oder wo eben so ein Ausbildungsgehalt eben nicht reicht, um sich selber zu finanzieren, aber vielleicht von Seiten der Familie nichts kommt oder das nicht möglich ist oder die Ausbildung an einem anderen Ort nur möglich ist. Und da habe ich auch eher so den Eindruck, da geht auch vielleicht schon auch so ein bisschen eine Schere auseinander, zwischen welchen, die sich da eigentlich gar keine Sorgen machen müssen und für welche, für die es wirklich sehr knapp ist.
Und siehst du dahingehend auch, die Patienten, die du hast oder Klienten, sind das eher, würdest du sagen, gibt es da eine soziale, quasi, dass du sagst, die obere Schicht, sage ich jetzt einfach mal so, daher ist weniger betroffen, also oder kann man das gar nicht so sagen, weil die kommen vielleicht eher, weiß ich nicht. Nee.
Ja, genau. Also das würde ich, also es gibt ja so Studien, die schon sagen, wenn man sozioökonomisch schwierige Verhältnisse hat, dann ist man auch eher psychisch krank. Also das ist ja schon ganz gut belegt. Ich würde aber eben sagen, dass junge Menschen mit einem höheren Bildungsgrad, also eben zum Beispiel Studierende, eher das in Anspruch nehmen. Also ich glaube, die haben da, sind vielleicht auch mehr informiert, das weiß ich, könnte ich mir vorstellen, dass die mehr informiert sind und haben vielleicht aber auch mehr das Selbstbewusstsein, uns aufzusuchen. Also,
Und
ja.
wahrscheinlich auch die Möglichkeit, ne? Also, dass die Eltern eben sich auch dann vielleicht doch noch mal mehr kümmern, oder vielleicht auch noch mal oder
Ja, oder auch schon offener dazu sind, ne? Dass die vielleicht auch dazu aufhören. Viele sagen auch, ja, meine Freunde, die sagen jetzt alle, ich muss mich da jetzt endlich mal drum kümmern und das geht eigentlich nicht so weiter. Also die bewegen sich auch in Kreisen, in denen über sowas eben auch dann gesprochen wird und wo es Informationen darüber gibt. Und das, genau, das weiß ich eben nicht. Ich sehe nicht so viele Handwerker. Und dann gibt es Leute, die sagen, so ein Handwerker, der braucht auch nicht zur Psychotherapie, weil der weiß am Ende des Tages, was er gemacht hat. Vielleicht ist das ja auch so, ich kann es einfach nicht so beurteilen. Oder es ist wirklich auch so, dass das da einfach noch so stigmatisiert ist, dass das was ist, das macht man nicht. Oder das machen Mädchen oder ich weiß es auch nicht.
Was würdest du denn, also ich meine, wenn wir jetzt schon so um diese jungen Erwachsenen reden, was könntest du denn jetzt mal vorher als Tipps denen geben? Was würdest du da so allgemein sagen, bevor man überhaupt dahin kommt? Was können die denn alle gut tun, mal so für ihre psychische Gesundheit? Also was würdest du auf den Weg geben?
Ja.
So aus deiner Erfahrung heraus.
Also nicht kiffen. möglich, also, oder ich sag mal, selten kiffen. Seltener Alkohol trinken. Andere Substanzen selten nehmen. Sich regelmäßig bewegen. Am besten natürlich unter Pflege sozialer Kontakte. Also ist ja schon gut, wenn man ins Fitnessstudio geht, aber immer alleine. Also ist halt viel besser, mit jemand anders zusammen laufen zu gehen oder zur Laufgruppe zu gehen oder einen Mannschaftssport zu machen oder irgendwas, wo andere Leute sind. Also soziale Beziehungen pflegen, sich trauen rauszugehen, wie gesagt, Bewegung, möglichst wenig Substanz konsumieren, Medienkonsum reduzieren, vielleicht sich einfach mal eine Zeit lang von Social Media abmelden, wenn man sich das traut, oder das in irgendeiner Form eben reduzieren mit vielen Tricks, also sich versuchen selber zu tricksen und sich das mal zu trauen, auch da vielleicht auch mal drauf zu verzichten. Also ja, das sind zum Beispiel solche.
Mhm. Und wenn jetzt jemand denkt, er braucht akut Hilfe, was würdest du da sagen? Also wo soll man sich am besten dran wenden? Das ist ja bei uns auch immer so, ne? Wenn wir jetzt Jugendliche sitzen haben, dann ist es so schwierig. Also so eine Deeskalation erstmal findet natürlich an der Uni irgendwo statt, im ZIP, ja. Hier, Zentrum für Integrative Psychiatrie. Aber ansonsten vielleicht nochmal andere Anlaufstellen. Fällt dir da noch was ein, wo man sagen kann, da kriegt man vielleicht erstmal eine Unterstützung, sei es, dass man seinen Tag irgendwie strukturieren kann oder gerade bei jungen Erwachsenen?
Ja, also das ist tatsächlich, also finde ich, relativ schwierig. Also man kann, also es gibt natürlich einmal eben Beratungsstellen, wenn es vielleicht um bestimmte Themen geht, gibt es ja spezielle Beratungsangebote, die man nutzen kann. Die Studierenden können das studentische, also das die Beratung des Studierendenwerks nutzen, der Uni. Solche Sachen kann man nutzen. Schülerinnen und Schüler können die Schulsozialarbeit nutzen. Sowas kann vielleicht auch schon helfen. Jemand anders zu fragen, zu helfen, meinen Tag zu strukturieren. Das sind zum Beispiel auch Sachen, die man auch machen kann. Ja, letzten Endes, genau. Das sind eigentlich so die Möglichkeiten.
Aber letztlich merkt man ja schon, am Ende brauchen sie doch wahrscheinlich irgendwie nicht alle, natürlich, aber wirklich welchen, denen es wirklich schlecht geht, die brauchen halt schon Psychotherapeuten.
Ja.
Und genau, darum wollen wir ja auf keinen Fall, dass es davon bald weniger gibt. Was würdest du denn, also würdest du jetzt jemandem raten, wenn er sagt, ich will Psychotherapeut werden? Was würdest du da sagen? Also,
oh, da spreche ich öfter jetzt mal mit Kolleginnen drüber. Und ich glaube, wir haben alle gerade so das Gefühl, wir können es eigentlich gerade gar nicht so empfehlen. Mhm. Also weil die Weiterbildung tatsächlich ist, also es ist ja tatsächlich so, dass die Weiterbildung überhaupt nicht gesichert ist. Da hat es ja eine Veränderung gegeben, die eigentlich eine Entlastung darstellen sollte von dem System, was ich vorhin geschildert habe. Das hat sich aber quasi eigentlich nur verschärft, denn es sollte jetzt an die ärztliche Ausbildung angepasst werden und da sollte man also jetzt sozusagen eine Weiterbildung an den Kliniken machen, so wie das die Ärztinnen und Ärzte auch machen. Aber das ist nicht finanziert. Das heißt, es gibt eigentlich gar keine Weiterbildungsstellen für Psychotherapeutinnen, die dann schon mit dem Uni-Abschluss jetzt eine Approbation bekommen können, aber eben noch nicht fertig sind. Und die stehen alle auf der Straße. Also entweder machen die einen sich krumm und zahlen das jetzt noch alles und sind da noch reingerutscht, weil das eigentlich ein auslaufendes System ist, ursprünglich. Das neue System funktioniert irgendwie gar nicht. Das ist tatsächlich schwierig. Und dann ist es natürlich auch so, der NC ist extrem hoch. Es ist sehr schwer. Also ich denke tatsächlich, ist es leichter, einen Medizinstudienplatz zu kommen, wenn ich für den Medizinertest lerne und dann Medizin studiere oder vielleicht Medizin im Ausland studiere und dann hier weiter studiere, als wenn ich versuche, Psychologie zu studieren. Und solange das eben mit der Weiterbildung noch nicht geregelt ist, wenn es darum geht, Psychotherapeutin zu werden, ist das eigentlich tatsächlich ein bisschen schwierig im Moment. Und wenn uns eben auch diese Verdienstmöglichkeiten so beschnitten werden, wie das ja jetzt in Planung ist, ist es ja auch total unattraktiv, einen Kassensitz zu haben. Die, die einen Kassensitz haben, werden versuchen, Privatpatienten zu haben, sodass sich das dann auch sie in Konkurrenz treten mit denen, die eine Privatpraxis haben. Also das ist eigentlich wirklich auch keine schöne Entwicklung, die auch einfach sehr irgendwie auf so einer Konkurrenz basiert, die wir eigentlich alle auch ja überhaupt gar nicht gerne mögen. ja.
Nee, und vor allem, weil es ja eigentlich so verrückt wieder ist, das, was irgendwie so gebraucht wird, ne, wo die Leute drauf warten. Ich denke mir, mittlerweile ist auch mit Lehrern manchmal so, irgendwie gibt es nur Lehrer, dann gibt es aber eigentlich tausend, die würden auch gerne arbeiten. Das ist auch irgendwie so ein...
Genau, ein bisschen ähnlich.
Und wir reden jetzt schon fast, also knapp eine Stunde, also wir müssen jetzt zum Schluss kommen sogar. Genau, ich fand das total spannend. Das war jetzt ein bisschen ja so ein Mischmasch aus allem, aus deinem Alltag, aber auch aus der Problematik von Abrechnungen, über was redet man den nachkommenden Psychotherapeuten oder was auch immer. Ist bei uns ja so ähnlich, ehrlich gesagt. Also ich bin zwar angestellt, aber ich würde auch, also jetzt jemandem raten, einen Sitz zu nehmen als Kinderärztin alleine, würde ich sagen. So.
Nee, ne, genau.
Und genau, gibt es noch was, was du noch gerne loswerden willst? Also es kann auch was, irgendwie was dir auf der Zunge brennt. Ich weiß, du bist ja auch genau politisch aktiv und so irgendwas, wo du sagst, Mensch, kann auch an die Bevölkerung gerichtet sein. Was kann man tun, damit man euch irgendwie unterstützt? Genau, fällt dir noch was ein?
Ja, also was im Moment natürlich hochaktuell ist, ist eben aktiv zu sein, eben gegen diese Gesundheitsreform. Und da geht es einfach darum, zum Beispiel an die eigenen Bundestagsabgeordneten, mit denen in Kontakt zu treten, an den Gesundheitsausschuss zu schreiben, eben nicht nur als Berufsgruppe, sondern auch als Betroffene, die sagen, ich suche einen Therapieplatz, ich finde keinen Therapieplatz, ich kenne viele, denen das genauso geht. Und es geht nicht um ein Luxusproblem. Ich habe an den Gesundheitsausschuss geschrieben, habe gesagt, mein Beruf ist kein Wellness und es ist auch kein Hobby. Ist schon auch toll, wenn einfach Nicht-Psychotherapeutinnen sich auch da vielleicht ein bisschen mit zu Wort melden können, wenn das möglich wäre. Ansonsten nicht aufgeben, wenn man einen Therapieplatz sucht, irgendwann wird es klappen.
Ja, das finde ich ein gutes Schlusswort tatsächlich, weil ich das auch ähnlich letztens dachte bei unseren Eltern, dass ich auch manchmal denke, oh Mann, vielleicht müssten die sich auch mal beschweren. Ja, weil zum Thema Autismus, ich habe da auch so einen kleinen Jungen, 3,5, und der Vater sagt dann zu mir, wissen Sie was, wir haben eine Wartezeit im SPZ von 2 Jahren. Dann kommt der in die Schule und ich sage, ja, ich kann aber auch nichts machen.
Ja.
Ich kann nichts. Genau. Ich habe ein Netzwerk und es ist super schwierig. Und dann meinte ich, so zu ihm, wissen Sie, manchmal würde ich mir wünschen, die Eltern würden auch mal irgendwas sagen, weil wir sind auch hilflos, auch mit der Situation nicht zufrieden. Aber der sagt dann zu Recht zu mir, wissen Sie was, wir haben hier einen Alltag mit 2 kleinen Kindern und wir sind eigentlich so gestresst damit, dass wo soll ich mich jetzt noch beschweren? Ist ja eigentlich nicht gut so.
Nee, genau. Also das ist einfach ein Bereich, der sehr wenig Lobby hat im Vergleich zu anderen Bereichen.
Ja. Genau, und das merkt auch keiner dann irgendwie immer so richtig. Ne? Die Auswirkungen, die kommen erst später, glaube ich. Also
Mir
nicht sofort. Die kommen dann, wenn sie nicht therapiert wurden oder man weiß es gar nicht so genau. Ne? Nicht, dass irgendwie alle akut deswegen leiden. Also nur die Betroffenen vor allem ja erstmal. Genau. Ja. Jetzt ist es so ein bisschen traurig zu Ende gegangen hier, aber ich fand das super spannend, genau. Und vielleicht kann man sowas auch irgendwie in 1-2 Jahren nochmal wiederholen. Manchmal
ändert sich
noch was. Genau, ja, vielen Dank, liebe Tine, für deine Zeit. Und es hat super Spaß gemacht. Und ich kann nur wirklich vielen Dank sagen für das Engagement, das wir dann jetzt mit dem Podcast auch so ein bisschen weitertragen können.
Genau, ja, und vielen Dank für euer Interesse daran.
Ja. Okay, dann erstmal.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Monat geht es weiter. Und wir freuen uns über euer Feedback und Gastvorschläge. Schreibt uns einfach eine Mail an team@gesundheitszone.info oder diskutiert mit uns im forum.gesundheitszone.info. Bis nächsten Monat.